Willkommen zu Bellos und Bellas, dem Podcast rund um das Wohlbefinden unserer Hunde. Mein Name ist Matthias Scholer, ich bin Tierarzt und Wissenschaftsjournalist. Auch für diese Folge bin ich ans Institut für Parasitologie der Universität Bern gereist. Das Institut befindet sich auf dem Gelände des Tierspitals Bern. Meine Gesprächspartnerin ist wie im ersten Teil die Co-Direktorin des Instituts, Caroline Frey. Hallo Caroline.
Hallo Matthias.
Nachdem wir im ersten Teil über die sogenannten Ektoparasiten, also Blutsauger wie Flöhe und Zecken, gesprochen haben, stehen heute die Magen-Darm-Parasiten im Fokus. Wir unterscheiden, und entschuldige diese Simplifizierung meiner Seite mal, rund Bandwürmer und Einzeller. Wie merke ich als Tierbesitzer überhaupt, dass mein Vierbeiner Würmer hat?
Das gibt ganz verschiedene Symptome, die auftreten können. Also die Faust aufs Auge ist ja die Katze, die die Spulwürmer erbricht auf den Teppich. Nein, dann sind sie nicht mehr zu übersehen. Auch ganz eindeutig sind diese Reiskörner, zum Beispiel eben im Katzenbett, im Liegebett, das sind eingetrocknete Bandwurmglieder, dann hat sie einen Bandwurm. Es gibt aber auch ein bisschen die subtileren Formen. Durchfall ist sicher einer, der ganz oben ist. Struppiges Fell, Vorfall des dritten Augenlides kann man zum Teil auch beobachten. Einfach so ein bisschen ein, nicht ganz im Strom.
Ich sage jetzt mal, ein Tier, das ist gesund, es wurde geimpft, man muss vielleicht erst wieder in 2-3 Jahren nachimpfen. Dann gehen doch viele Leute gar nicht mehr zum Tierarzt für die jährliche Kontrolle. Und jetzt sagst du, ja, es sind ja so, ich sage jetzt mal, diffuse Symptome. Und die treten ja meistens auch erst auf, eben wenn schon sehr viele Parasiten da sind. Ist das ein Problem, dass diese Entwurmung dann häufig vergessen geht?
Ja, ich würde schon sagen. Und zwar, weil Hunde und Katzen auch Parasiten und Würmer haben können, die für den Menschen gefährlich sein können. Und da finde ich, wir leben sehr nahe mit unseren Hunden und Katzen zusammen und da möchte ich eigentlich nicht, dass ein Infektionsrisiko für mich oder für meine Kinder vom Tier ausgeht. Und von daher plädiere ich doch dafür, diese Entwurmung wirklich seriös zu machen, seriös zu nehmen. Weniger vielleicht für die Gesundheit vom Tier selber, aber für die Gesundheit der Familie.
Ja, wenn du jetzt gerade sagst, seriös nehmen, wie sind denn diese Empfehlungen? Also wie häufig soll ich einen Hund, eine Katze überhaupt entwurmen? Und dann gibt es ja noch auf dem Markt Monopräparate, also Präparate mit einem Wirkstoff oder sogenannte Kombipräparate, die haben meistens 2, vielleicht mal 3 Wirkstoffe drin.
Die Empfehlung zu den Häufigkeiten geben wir eigentlich risikobasiert. Das heißt, wie hoch ist das Risiko des Hundes oder der Katze, sich zu infizieren mit Endoparasiten? Und das heißt zum Beispiel, hat die Katze unbeobachteten Freigang und jagt, dann hat sie ein hohes Risiko. Ist es eine Stubenkatze, die nur drin ist, hat sie ein geringes Risiko. Demzufolge würden wir bei der Freigängerkatze zu 4 Entwurmungen pro Jahr oder 4 Kotkontrollen pro Jahr raten. Bei der Stubenkatze reicht einmal pro Jahr. Beim Hund ist es ein bisschen differenzierter. Der Hund kann Endwirt sein für den Fuchsbandwurm. Und der Fuchsbandwurm ist beim Menschen wirklich, wenn ein Mensch daran erkrankt, ist das schlimm. Der Hund infiziert sich aber einzig durch Fressen von Mäusen mit dieser Art. Also wenn ein Hund Mäuse jagt oder sie der Katze abjagt und dann frisst, dann sollte der monatlich gegen Bandwürmer entwurmt werden. Dann kann man mit einem Monopräparat gegen Bandwürmer arbeiten. Wenn er aber sonst auch noch einfach alles zusammenfrisst, dann würde ich mit einem Breitbandpräparat arbeiten. Und auch dort, wenn ich einen Hund habe, der frisst wirklich einfach sein Fressen und sonst gar nichts und der hat nicht unbeobachteten Freigang, dann kann man die Häufigkeit der Entwurmung dort auch auf 4-mal pro Jahr eigentlich reduzieren.
Okay, also habe ich es richtig verstanden? Minimum 4-mal pro Jahr ist eine Entwurmung so oder so empfohlen?
Außer für reine Stubentiere, ja.
Und was ist denn mit den reinen Stubentieren? Also jetzt mal eine Katze im 13. Stock, da ist die Katzenleiter dann doch etwas zu lange, frisst immer Dosenfutter, also auch da ist kein Infektionsrisiko da. Muss man die trotzdem entwurmen?
Da geht die Empfehlung eigentlich dahin, dass man einmal pro Jahr den Kot untersuchen lässt und dann nur entwurmt, wenn etwas gefunden ist, weil das Risiko für sie ist wirklich sehr gering, sich zu infizieren.
Hast du jetzt angesprochen, diese Kotuntersuchung bei Hund und Katze wäre ja eine Möglichkeit, bevor man entwurmt, auf zuerst eine Diagnostik zu machen und dann sagen, ja, es ist ein Bedarf da, ich entwurme jetzt. Auch finanziell macht das überhaupt Sinn? Soll ich nicht einfach für x Franken eine viermal eine Entwurmung machen im Jahr, anstatt, ich weiß nicht, was so eine Kotprobe am Schluss kostet, aber soll man da nicht einfach entwurmen und ohne eine Diagnostik betrieben zu haben zuerst?
Auch das müssen wir, glaube ich, ein bisschen differenziert anschauen. Es gibt immer mehr Besitzerinnen und Besitzer, die möchten das Tier nicht mit Chemie belasten. Das ist mal das eine. Da empfiehlt sich eben die Diagnostik, die man machen kann. Das kostet übrigens so knapp 30 Franken. Und dann das Zweite ist natürlich die Möglichkeit einer Resistenzbildung, wenn zu viel der gleiche Wirkstoff eingesetzt wird und die Würmer vorhanden sind und sich daran dann gewöhnen. Da sind wir zum Glück in der Kleintiermedizin längst nicht dort, wo wir bei den Pferden oder bei den kleinen Wiederkäuen sind. Zum Glück nicht. Die meisten Medikamente wirken nach wie vor sehr gut. Was ein bisschen gegen den Ansatz von Diagnostik und nur Entwurmen, wenn etwas vorliegt, spricht, ist gerade der Fuchsbandwurm, weil wenn diese Eier ausgeschieden werden, die sind sofort infektiös. Und ich persönlich, wenn ich einen Hund habe, der Mäuse frisst, ich möchte nicht warten, bis ich weiß, doch jetzt scheidet er wieder aus, sondern ich möchte das unterbinden, bevor er überhaupt Eier ausscheidet. Und leider kann er sich immer wieder infizieren und immer wieder ausscheiden. Da gibt es keine Immunität, die das verhindern würde.
Wir haben jetzt Eier ausscheiden, hast du gesagt. Wenn ich den Kot mit dem Robidog-Säckle aufnehme, besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr, dass ich da mit einer Schmiere, ich kann ja nicht gleich die Hände waschen, wenn ich im Wald bin, besteht da auch eine gewisse Gefahr, dass ich mich da anstecke mit Magen-Darm-Parasiten?
Wenn kein Kot an die Finger kommt, eigentlich nicht. Also die gehen nicht durchs Plastik hindurch. Wenn ich aber Pech habe und da ist was am Finger dran, dann einfach wirklich nicht ins Gesicht und ja nicht in den Mund stecken.
Ein Hund, der Eier ausscheidet und man nimmt den Kot nicht auf, der stellt dann für seine Artgenossen oder andere Tierarten schon eine Ansteckungsquelle dar, oder?
Ja, ganz klar. Und Kot aufnehmen ist etwas vom Besten, was man machen kann. Nein, das müsste eigentlich wirklich völlig logisch und absolut automatisch passieren, weil das ist so eine einfache und effiziente Methode, die Kontamination zu senken. Das ist wahnsinnig gut eigentlich.
Dann kommen wir bereits zum letzten Teil, vielleicht so zwei, drei Ausblicke in die Zukunft, wo es auch in der Parasitologie hingeht. Du hast das vorhin schon erwähnt. Wir haben vor allem bei Nutztieren ein zunehmendes Resistenzproblem, also dass die Wirkstoffe eben nicht mehr die erwünschte Wirkung zeigen auf die Parasiten. Bei Pferden sollte man deshalb regelmäßig auch die Wirkstoffe wechseln. Ist das auch bei Hunden und Katzen zu empfehlen oder wartet man da zuerst jetzt mal ab, wie sich die Resistenzlage entwickelt?
Für Hunde und Katzen haben wir diese Empfehlung tatsächlich noch nicht, dass wir sagen, man sollte häufig oder regelmäßig wechseln. Das ist sicher ein Grund, weil wir eben dort mit der Resistenzlage noch sehr, sehr gut sind, also dass die Medikamente noch wirken. Häufig ist das ja auch so, man verwendet halt das, was man in der Praxis kaufen kann, wo wir wissen, der Hund, der verträgt es, die Katze verträgt es und solange das wirkt, sehe ich da eigentlich keinen Grund, das zu wechseln.
Beim Bandwurm ist der wirksamste oder zumindest am meisten angewendete Wirkstoff heißt Praziquantel, ein wunderschönes Wort. Aber besteht auch da die Gefahr, dass sich Bandwürmer irgendwann gegen dieses Praziquantel eine Abwehrstrategie entwickeln? Und was wäre denn die Alternative vom Praziquantel?
Ja, also Praziquantel ist wirklich der wirksamste Stoff gegen Bandwürmer, der am weitesten auch angewendet wird. Und ja, die Möglichkeit besteht, dass Bandwürmer resistent werden gegen Praziquantel. Wir haben Anzeichen dazu beim Gurkenkernbandwurm. Der ist zum Glück kein harmloser Bandwurm, aber trotzdem, das macht uns Sorgen. Und da verweise ich jetzt sehr gerne auf meine Co-Direktorin, auf die Britta Lundström, die forscht genau daran. Also die macht wirklich Forschung zu Therapien gegen Bandwürmer im engeren Sinn, der Echinococcus multilocularis, also der Fuchsbandwurm, aber natürlich auch im breiteren Sinn Bandwürmer allgemein. Sie erforscht neue Therapieansätze.
Wenn du Therapieansätze sagst, Therapieansätze beim Tier oder beim Menschen? Weil beim Menschen verläuft ja ein Fuchsbandwurmbefall meistens als sehr schwerwiegendes Krankheitsbild. Es gibt zwei verschiedene Formen, die sich sehr schwer behandeln lassen, häufig chemotherapeutisch und chirurgisch. Man hat schon sehr viel versucht mit Malariamitteln etc. Beim Menschen jetzt gesagt, diese Fuchsbandwurmbefall zu eliminieren. Was ist eigentlich da ganz grob gesagt der Stand? Ist man da bald am Ziel angekommen oder ist das tatsächlich immer noch eine Schwierigkeit?
Das ist leider immer noch eine Schwierigkeit. Es gibt im Labor eben auch bei uns vielversprechende Ansätze, vielversprechende Medikamente oder Compounds, meistens sind sie noch nicht im Stadium Medikament, die wirken in der Zellkultur, im In-vitro-System, aber die sich dann schwer übertragen lassen in den Menschen, in den Patienten. Es gibt 2-3 alternative Therapien, die auch schon im Menschen versucht wurden, wenn eben die Standardtherapie, das ist das Albendazol, nicht gewirkt hat. Den richtigen Durchbruch, den haben wir noch nicht. Und vielleicht noch zu deiner Frage, ja, ein Großteil der Forschung geht auf diese Leberstadien, dieses Krankheitsstadium, wo auch der Mensch davon betroffen ist. Wir haben aber wirklich auch die Bandwürmchen selber und können dort also auch Wirkstoffe testen, die dann gegen die Adulten im Darm wirken sollten.
Gut, und die Take-Home-Message, so wie ich dich verstanden habe vorher, ist, wenn wir regelmäßig entwurmen, haben wir zumindest mal die Infektionsquelle Hund, Katze oder was immer wir für ein Tier bei uns zu Hause haben, eliminiert. Zum Abschluss die letzte Frage, welcher Parasit fasziniert dich am meisten und weshalb?
Ja, das ist halt doch der Fuchsbandwurm. Das ist faszinierend, wie ein Hund völlig gesund sein kann und aber tausende von diesen Würmern im Darm haben kann und Eier ausscheiden kann. Wir merken es nicht. Wie er dann im Zwischenwirt langsam wächst in der Leber, größer wird, vom Immunsystem zwar erkannt, aber nicht bekämpft werden kann. Und das sind schon ganz spannende Aspekte. Und die Schweiz ist leider ein Hochendemiegebiet für Fuchsbandwurm. Also das ist, wir sind hier wirklich im richtigen Land für die Fuchsbandwurmforschung.
Ja, mit diesem Schlusswort danke ich dir ganz herzlich für diese Folge und ich hoffe, wir bekommen immer wieder neue Erkenntnisse über die Parasiten. Besten Dank,
Karin. Besten Dank dir.
Dieser Podcast wurde finanziell unterstützt von UvaMed, Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner im Bereich der Tiergesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf www.uvamed.ch.